Willkommen zu Recenter News am 9. Januar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die erste Meldung aus Brasilien. Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, die sich weigern, seine Wahlniederlage zu akzeptieren, stürmten am Sonntag, eine Woche nach der Amtsanführung seines linken Rivalen Lula, den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast. Was hatten diese Leute erwartet? Ja, das heißt, wenn da nicht die Amerikaner dahinter stehen, hinter sowas, die CIA dahinter steht, wenn die brasilianischen Generäle nicht dahinter stehen, wenn das nicht massiv und lange vorbereitet wurde, dann gibt's da auch keinen Putsch. Also da kannst du nicht einfach da irgendwo reinrennen und hoffen, dass dann irgendwas Großes passiert. Ja, also wir sehen das dann auch jetzt hier in Deutschland mit irgendwelchen Leuten aus dem rechten Bereich, die dann irgendwie halt auch träumen, sie könnten da irgendwas machen im Reichstag oder irgend sowas. Also da gibt's teilweise Vorstellungen, wo man sich fragt, leben diese Leute im Anfang des 20. Jahrhunderts? Also die glauben, die können da irgendwelche Sachen machen, die so heute gar nicht mehr gehen. Ja, also die CIA-Akten für den alten Putsch und die alte Militärdiktatur in Brasilien hier aus den 1960er Jahren, die meisten CIA-Akten sind immer noch geheim. Also das darf bis heute nicht irgendwie hier gezeigt werden, welche Netzwerke da alles noch bestehen. Weil Geheimdienste halt eben dann lange vorplanen, das heißt, sie haben dann halt nicht nur die Leute in der ersten Liga, sondern immer wieder Nachwuchstalente, die dann halt auch immer wieder nachrücken können. Ja, und im Kalten Krieg konnte man das noch irgendwie vermarkten als Antikommunismus, hier so eine rechte Militärdiktatur, aber in der heutigen Zeit will man halt eben, dass sich die Parteien abwechseln, ja, dass das halt alles gesittet aussieht. Also man sieht halt, wie gleichgeschaltet das politische Denken der Welt auf der ganzen Welt ist. Das heißt, in Brasilien, die einen sind halt total links, auch die Präsidentschaftskandidaten total links, promovieren dann mit irgendwelchen Arbeiten über Marx und Habermas und so ein Quatsch. Ja. Wissen auch anscheinend auch gar nicht, wie stark die ganze linken Kreise eigentlich unter Kontrolle waren von westlichen Geheimdiensten seit ewigen Zeiten. Und die anderen, ja, kommen aus dieser Militärecke und aus dieser hohen Wirtschaftsecke und aus dieser Schiene. Also rechts gegen links. Niemand hat da irgendwelche eigenen Ideen, niemand hat da jetzt irgendwie, guck da mal irgendwie dahinter. Ja, und es kann sein, dass jetzt halt diese Leute, die da jetzt reingegangen sind in diese Regierungsgebäude und die jetzt verhaftet wurden, kann sein, dass die halt irgendwie auch glaubten an das, was die Leute glaubten in Amerika beim Kapitolsturm, also irgendwie, sie kämpfen da gegen den linken Deep State, sie kämpfen gegen die Weltverschwörung und irgendwie kommt dann die große Rettung und Donald Trump kommt eingeflogen und hast du nicht gesehen, ja. Also da zirkulieren wirklich wilde Ideen, auch die Vorstellungen über jetzt diese große Weltverschwörung. Das ist in Brasilien im Prinzip das gleiche wie in Amerika oder bei uns oder in Russland. Du kannst irgendwo auf der Welt hingehen, ja, und findest da exakt die gleichen, völlig irreführenden Ideen. Ja, das heißt, niemand von den Anhängern hat da jetzt sich mal gefragt, okay, wie war das eigentlich mit dem britischen Kolonialreich? Konnten die sich, wurde das britische Kolonialreich übernommen von ein paar jüdischen Kleinstfamilien? Ist das wirklich plausibel? War das wirklich, was damals vorgefallen ist? Nö, das prüfen die gar nicht nach. Die Leute äußern sich da über Dinge, die sie gar nicht verstehen. Das heißt, gerade das britische Kolonialreich war so gut geheimdienstlich, dass man sich halt erstens nicht nur schützen konnte vor irgendwelchen neuen Merchant Bankern, sondern dass man diese Merchant Banker auch völlig voll und ganz kontrollierte. Ja, und Britannien konnte mit einem minimalen Personaleinsatz in Kolonien wie Indien, konnte man da hier die ganze riesige Kolonie kontrollieren. So gut waren die. Und deswegen ist es halt eben auch nachvollziehbar, dass halt gerade die Angloamerikaner, dass die halt das gesamte politische Spektrum kontrollieren seit langer Zeit. Das heißt, egal was du dir da raussuchst von diesen Standardgeschichten, das ist alles unter Kontrolle. Ja, du brauchst halt tatsächlich ein völlig neues politisches Denken. Ja, ein praxisorientiertes politisches Denken. Eines, das halt die Imperien versteht. Eines, das diese ganzen Zusammenhänge versteht. Ja. Und es macht halt eben auch keinen Sinn, dann irgendwie davon auszugehen, dass es einen riesen Unterschied machen würde, wer jetzt im Weißen Haus sitzt in Amerika. Also es würde einen Unterschied machen für Brasilien, würde einen Unterschied machen für Deutschland. Ja. Ich meine, als Trump Präsident war, da dachten dann irgendwelche Reichsbürger hier bei uns und irgendwelche anderen Leute im rechten Spektrum, die dachten dann wirklich, dass jetzt da die Rettung kommt, dass da eine amerikanische Militärvertretung für Deutschland dass die dann hier aufräumen wird und es gibt irgendwie neues deutsches Reich und lauter solche Fantasieideen, ja. Plötzlich war Amerika, die US-Regierung, das waren dann die Guten und die Retter, aber sobald dann wieder ein Demokrat im Weißen Haus sitzt, ist das wieder dann der Hort des Bösen und der links-jüdischen Weltverschwörung für diese Leute. Ja, und genauso wenig darf man sich jetzt veräppeln lassen hier mit Brasilien. Also Reuters berichtete exklusiv unter Verweis auf hochplatzierte Quellen folgendes: Der Direktor der CIA sagte 2021 zu hochrangigen brasilianischen Beamten, dass Präsident Bolsonaro vor den Wahlen im Oktober aufhören sollte, Zweifel am Wahlsystem seines Landes zu äußern. Also es deutet darauf hin, Amerikaner sagen hier ganz klar, wir wollen ganz normales Wahlprozedere, also Regierungswechsel, in ein paar Jahren wechseln wir die andere Regierung, das soll alles gesittet ausschauen. Ja, nicht mehr so wie früher, wo wir, die CIA, hier so einen Putsch mitgemacht haben. Nein, wir wollen jetzt gesittete Wahlen haben. Und das deutet eben auch darauf hin, dass die Amerikaner da die Hand drauf haben. Ja, und wie viel Bolsonaro jetzt weiß, wie stark Bolsonaro eingeweiht ist, das ist eben äußerst fragwürdig, ne? Ja, ich meine, viele aus dem rechten Bereich in Brasilien denken sich halt, ja, wir wollen mehr, wir wollen endlich gewinnen und so und ein für alle Mal gewinnen. Aber letztendlich steuern das die Amerikaner und die sagen halt, nö, wir wollen halt einfach nur ganz normale Wahlen da drüben haben. Bolsonaro war jetzt nach Florida geflogen und hat irgendwie zu tun mit irgendwelchen Trump-Leuten und so. Aber was war denn passiert, als der linke Lula da Silva das erste Mal Präsident war ab 2003? Ja, es gab keine Riesenveränderungen. Er machte Henrique Meirelles zum Chef der Zentralbank und er sieht so aus, als könne er genauso gut der Chef der amerikanischen Zentralbank werden. Er war bei Lloyds of London, Harvard, MIT, Washington University, Bank Boston und so weiter. Lulas Kabinett erneuerte alle Verträge mit dem International Monetary Fund. Brasilien wurde die achtgrößte Wirtschaft der Welt. Es gab aber einige Korruptionsskandale, bei denen hunderte Millionen Dollars geflossen waren. Und natürlich hier diese ganzen Sachen mit der Eugenik, dass die Amerikaner da halt die Bevölkerungszahlen in Brasilien halt verkleinern wollten. Das war eben dann auch Teil dieser wirtschaftlichen Entwicklungshilfe und dieser Kontrolle. Bolsonaro machte Karriere im Militär, bekam dann bescheinigt, eine Art Psychopath zu sein, ging dann in die Politik. Und damals, der brasilianische Staatsstreich von 1964, war eine Reihe von Ereignissen, die zum Sturz von Präsident Goulart durch Angehörige der brasilianischen Streitkräfte führten, die von der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt wurden. Diese Militärdiktatur in Brasilien dauerte 21 Jahre. Kurz vor dem Putsch drückte die CIA ihre Überzeugung aus, dass Deniz einen Staatsstreich herbeiführen könne, indem er eine Kombination aus gut platzierten Militärkommandanten zusammenstellt. In den letzten Monaten des Jahres 1963 begann die Kennedy-Administration mit der Suche nach paramilitärischen Kräften, die in der Lage waren, die Goulart-Regierung zu stürzen. Die tatsächlichen operativen Akten der CIA bleiben geheim, was Historiker daran hindert, die direkte Beteiligung der CIA an dem Putsch genau einzuschätzen. Ja, also Kennedy war jetzt auch nicht das, was man später dann aus ihm da gemacht hat, so in dem Marketing. Ja. Also die Linken machten ihn zur Ikone und die Verschwörungsmedienkonsumenten machten ihn zur Ikone, aber das ist alles Quatsch. Dann habe ich mal Nancy Faeser genauer nochmal angeschaut. Nancy Faeser, unsere Innenministerin, ja, die soll ja jetzt laut einem Bericht des Fokus den Verfassungsschutz auf Rechtsextremisten statt auf Russenagenten konzentriert haben. Zudem wurde sie den konservativen pro-amerikanischen Leiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik los. Ja, und jetzt will sie noch das Waffenrecht verschärfen wegen dieser Reichsbürgerrazzia. Das heißt, irgendwann hat dann keiner mehr richtige Waffenerfahrung hier in Deutschland. Wir sind alle sowieso total wehrlos. Jetzt könnte man sie analog zum Rest ihrer Partei als suspekte Russenversteherin abheften, aber ihr Lebenslauf ist viel mehr Anglo, als es den meisten bewusst ist. Ja, also das heißt, wissen ja, Britanniens Führung, Übernahme der London School of Economics und den Fabians, die linke Sphäre. Faeser wuchs auf in Hessen-Darmstadt, die Heimat der überaus mächtigen Adelslinie, die das britische Empire kontrolliert. Sie absolvierte dann ein Auslandssemester am inzwischen geschlossenen New College of California in San Francisco. Das ist eine ganz linke Bude gewesen, die geleitet wurde von dem ehemaligen Präsidenten einer privaten jesuitischen Universität. Und die Rechtsfakultät hatte lauter linke Dozenten, die aber alle fürs Empire arbeiten. Also Roberta Achtenberg, zuvor stellvertretende Sekretärin des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung. Stephen Bingham hat da doziert, dessen Großvater ein Senator war. Stephen Bingham hatte an der Yale-Universität eine einflussreiche Stellung, war wahrscheinlich in den Geheimgesellschaften. Yale und diese Geheimgesellschaften wie Skrull and Kira, Skull and Bones sind ja unter Kontrolle alter britischer Netzwerke. Eine weitere Dozentin war Angela Davis, die in Frankfurt direkt unter der linken Ikone Herbert Marcuse studiert hatte. Herbert Marcuse wiederum diente im amerikanischen Geheimdienst OSS in der Forschungs- und Analyseabteilung. Danach arbeitete er für die 1946 gegründete Nachfolgeinstitution, das Office of Intelligence Research, die dem Außenministerium der USA unterstellt war. Für eine weitere OSS-Nachfolgeorganisation, das Committee on World Communism, arbeitete er bis 1951 zeitweise auch als Europa-Sektionsleiter. Also das heißt, ja, lauter solche Establishment-Typen und die wollen dann definieren, was ist links. Später arbeitete Faeser als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Clifford Chance in Frankfurt am Main. Es handelt sich um eine elitäre Kanzlei mit Hauptsitz in London, die zu dem sogenannten Magic Circle zählt. Einer der längsten Kunden der Vorläuferkanzlei war der legendäre Kolonialist Cecil Rhodes. Die Firma beriet ihn bei seinem Diamantenminengeschäft in Südafrika, verwaltete seinen Nachlass nach seinem Tod und half bei der Einrichtung der Rhodes-Stipendien. Rhodes war der große Oberkolonialherr und seine Netzwerke bauten halt eben viele Politiker auf. Die zweite Vorläuferfirma von Clifford Chance war Clifford Turner. Nach dem Zweiten Weltkrieg beriet sie die Labour-Regierung bei der Verstaatlichung mehrerer Privatunternehmen. Ab dem 5. April 2003 war Faeser Abgeordneter im Hessischen Landtag. Die britischen Netzwerke, wie etwa die Cecil Rhodes Circle, sind überall. Das heißt, in Europa, in Amerika. Joe Bidens neuer nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan machte beispielsweise einen Abschluss an Yale und bekam anschließend ein Rhodes-Stipendium für Oxford. Bill Clinton war, glaube ich, ein Rhodes-Stipendiat. Clinton ging nach Yale, genauso wie Hillary Clinton. Hunter Biden war an Yale, aber auch der vielleicht nächste US-Präsident von den Republicans war an Yale, nämlich Ron DeSantis. Ja, also so ist dieses System, ja, und wir wissen nicht mal genau, was diese einzelnen Politiker überhaupt davon schnallen. Also Nancy Faeser ist halt eine Juristin und dann macht sie so das Innenministerium. Was weiß die denn über Spionage so richtig? Was weiß die über Sicherheit? Was weiß die über diesen ganzen Krempel? Ja, ich meine, es ist ja für das Empire am besten, wenn die einzelnen Funktionäre gar nicht wissen, was wirklich los ist. Dann wollte ich mal mehr machen zur SPD, auch die Vorläuferorganisation der SPD und da wurde viel, viel bereinigt. Also einerseits hat man die interessanten Dinge irgendwie alle hier unter den Teppich gekehrt, also wie genau die SPD reagiert hat auf diese Gulag-Enthüllungen aus der Sowjetunion, dann die Enthüllungen natürlich von Solzhenitsyn und so. Da wurde viel, viel irgendwie Material beseitigt an Informationen. Stattdessen wurde sehr viel publiziert, was halt der SPD irgendwie entgegenkommt. Man findet sehr wenige konkrete Informationen über viele Dinge. Alles ist sehr, sehr oberflächlich. Man erkennt halt, ja, schon die Vorläufer der SPD waren unter Kontrolle der Obrigkeit. Ja, also wenn man das jetzt aus einer linken Geschichtsschreibung her irgendwie sich anschaut, ja, dann erzählt man halt so eine Erfolgsgeschichte. Ja, Deutschland oder halt das Deutsche Reich und auch vor der deutschen Reichsgründung. Also das deutsche Territorium war ja, das war ja durch und durch adelig und es gab halt einfach erst seit wenigen Jahrzehnten die Bauernbefreiung, vorher waren alle Leibeigene und dann gab es halt mehr und mehr Fabriken und die ganzen Menschen sind in die Fabriken rein, arbeiteten unter furchtbaren, grässlichen Bedingungen. Ja, das heißt, es war nicht so eine Art konservatives Traumland, wie manche sich das vielleicht jetzt so vorstellen, sondern es war richtig, richtig eklig. Ja, und dann kam so die Arbeiterbewegung und die hätten dann voll was gerissen und hätten sich dann den Behörden widersetzt, vor allem den preußischen und schlussendlich, ja, habe man hier sogar einen Haufen Sitze gehabt im Parlament und habe dann die Gesetzgebung beeinflusst etc. Und ja, und dann kam halt der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg. Also man versucht das halt eben so als Erfolgsstory zu erzählen, aber abgesehen von ein paar Erwähnungen, ja, dass es halt damals Polizeispitzel gab, um die Linken auszuhorchen, abgesehen von solchen Kleinigkeiten wird die Spionageebene, die geheimdienstliche Ebene eigentlich nicht wirklich erfasst. Das wird nicht wirklich berichtet, das wird nicht wirklich angefasst. Ja, obwohl wir wissen, wie Geheimdienste funktionieren, obwohl wir jetzt mehr und mehr Infos haben, dass es damals auch schon sehr, sehr krasse adelige Geheimdienststrukturen gab und für die war es halt relativ simpel, einerseits Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, du konntest halt jemanden vergiften. Du konntest irgendeinen linken Revoluzzer vergiften, verhaften, Angehörige unter Druck setzen, konntest ihm irgendwas unterjubeln. Du musstest ja keine modernen rechtsstaatlichen Prinzipien einhalten. Du konntest diese Leute einfach fertig machen und oder rekrutieren, damit die für dich arbeiten. Und wenn du jemanden rekrutiert hattest, konntest du halt dann, ja, halt, also als Oberschicht konntest du da halt Geld reinstecken, um halt bestimmte Institutionen aufzubauen. Und nach so ein, zwei Generationen hast du das halt mal so richtig im Sack. Und das ist halt so die Realität leider. Also wir können da keine romantischen, fast schon idiotischen Ansichten haben über die Aufklärung oder jetzt halt über die linke Bewegung, ja, dass das alles einfach so entstanden ist und die hätten dann einfach so vor sich hingewurstelt. Sondern massive geheimdienstliche Einfluss drauf. Für die Eliten ging es halt damals darum, dass halt die Arbeiter zuverlässig in den Fabriken arbeiten, ohne dass größere Probleme entstehen. Ja, man wollte langsam den Arbeitern bessere Möglichkeiten einräumen. Es durfte halt wirtschaftlich dabei keine Risiken geben und es durfte halt auch dann nicht das Risiko geben, dass die Arbeiter halt dann zu viel wollen, ja, dass sie dann hier so die bestehenden Verhältnisse stürzen. Ja, das war halt eben dann die Kunst, die man über die Geheimdienste dann betreiben muss. Wenn man es richtig anging, konnte Sozialdemokratie ein passables Instrument für die Mächtigen werden. Und man konnte halt etablierte Netzwerke nutzen, ja, insbesondere die deutschen Territorien der Welfen, Wettiner und Reginare waren ja sehr aktiv hier in der Aufklärungsbewegung. Diese Adelslinien waren familiär eher dem britischen Empire treu. Das heißt, teilweise die Preußen, die Hohenzollern versuchten das Ganze irgendwie zu kontrollieren. Preußische Geheimdienste haben dann die Linken infiltriert. Aber dann die anderen Adelslinien, ja, Welfen, Wettiner, Reginare, die waren zwar teilweise mit den Hohenzollern verwandt, aber so richtig grün war man sich nicht. Und es deutet halt eben dann vieles darauf hin, dass halt einfach dann letztendlich Welfen, Wettiner, Reginare hier auch viel destabilisieren wollten auf deutschem Boden. Einfach um halt Konkurrenz zu schwächen. Ja, das heißt, Britannien sollte erfolgreicher werden. Und das heißt, somit traten sich wahrscheinlich dann verschiedene Agenten gegenseitig sich auf die Füße in den sozialdemokratischen Zirkeln. Hatten wir zum Beispiel hier einer der frühen halt Aktivisten, Oskar Mothes. Also der war halt wichtig bei der sozialdemokratischen Bewegung. War Sohn eines Gerichtsdirektors in Sachsen. Wurde in die Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen aufgenommen, wurde mit dem Ehrentitel königlich-sächsischer Baurat ausgezeichnet. Unter Mothes Leitung wurde 1861 der gewerbliche Bildungsverein in Leipzig gegründet, Mitglieder schufen später den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Man besuchte auch die englischen Trade Unions. Ja, das heißt, man baute dann halt so gewisse Bewegungen auf, um die später zu verwenden. Karl Marx heiratete in den preußischen Adel ein mit Verbindungen nach Britannien, wurde aufgenommen in die britische Royal Society of Arts. Als es ihm in Deutschland zu heiß wurde, arbeitete er von Britannien aus. Seine Verwandten leiteten das preußische Innenministerium, dessen Aufgabe es war, linke Kreise auszuforschen. Und Marx war bekannt dafür, einfach nur Streit zu erzeugen. Dann gab es Hermann Schulze-Delitzsch aus privilegierten Verhältnissen, experimentierte mit linken Konzepten. Dann Ferdinand Lassalle war Sohn des wohlhabenden Seidenhändlers Heimann Lassalle. Er las die typischen Texte von Autoren der gesteuerten Aufklärungsbewegung. Mit 20 Jahren lernte er die doppelt so alte Sophie Gräfin von Hatzfeld in Berlin kennen, aus dem Hochadel. Später heiratete der älteste Sohn von Otto von Bismarck eine Frau aus der Hatzfeldlinie. 1861 trafen Lassalle und die Gräfin in Italien den Revoluzzer Giuseppe Garibaldi, der mit Giuseppe Mazzini und angloamerikanischer Hilfe Italien eroberte. Die Gräfin war nach Lassalles Tod in dem von Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ADAV tätig. Sophie von Hatzfeld wurde auch als Mutter der Sozialdemokratie genannt. Eine Adlige. Ihre Schwester heiratete einen preußischen General, ihr jüngerer Bruder Maximilian von Hatzfeld-Trachenberg wurde preußischer Diplomat und Gesandter in Paris. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV ab 1863 gilt für die spätere SPD als die erste sozialdemokratische Arbeiterpartei mit ein paar tausend Mitgliedern. Es gab diverse Organisationen, die miteinander verstritten waren, ein Ausdruck von Amateurhaftigkeit, aber auch von Infiltration. Es kam dann zur Gründung der SDAP, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Sowohl ADAV als auch SDAP waren obrigkeitstreu im preußisch-französischen Krieg 1870-71. Also die hatten ja auch keine Wahl, da Kritik als Hochverrat galt und man die Linken auch sonst jederzeit unter einem Vorwand hätte verhaften können. Sogar Marx meinte damals, die Franzosen brauchen Prügel. Als Preußen sich dann Elsaß-Lothringen holte, kam Kritik der SDAP und die Parteiführung wurde verhaftet. Ja, ohne dass da jetzt riesige Konsequenzen rausgezogen wurden. Wilhelm Liebknecht, ganz wichtige Figur, hatte auch verdächtige Verbindungen, vor allem durch seine Familie. Sein Vater war der großherzoglich-hessische Regierungsregistrator zu Darmstadt und Gießen, Ludwig Christian Liebknecht. Und die Mutter, Katharina, geborene Hirsch, war Tochter eines landgräflich-hessischen Oberpostmeisters in Hanau. Also der Adel hat sich ja auch Bürgerliche hier hochgezogen als privilegierte Leute. Und die mussten natürlich dann unglaublich loyal sein. Aus diesen Kreisen kam Wilhelm Liebknecht. Ja, und dann zogen halt dann die ersten 12 Abgeordneten der Sozialdemokraten in den Reichstag ein und so. ADAV und SDAP fusionierten letztendlich zu einer Art Proto-SPD. Die frühen Sozialdemokraten in Deutschland konnten unter Wilhelm II. In die politische Klasse aufsteigen und erhielten vom gut bezahlten Amtssessel aus die Parteibasis weiterhin mit revolutionären Luftschlössern. Nach dem Ersten Weltkrieg ließ sich SPD-Chef Friedrich Ebert einspannen, um die wachsende marxistische Revolution mit Waffen niederzuknüppeln. Also das kann man natürlich verschiedenartig interpretieren, halt reine Notwendigkeit. Das heißt, man wollte da nicht unbedingt hier diesen riesigen Bürgerkrieg. Ja, also das heißt, die völlige Polarisierung. Also manche sagen halt, Ebert verriet die linke Revolution und später verrieten die rechten Generäle halt dann Ebert. Also da gibt es so viel noch zu entdecken bei der SPD und dieser ganzen Spionage damals. Das ist halt unglaublich heftig. Und deswegen ist es halt nicht so einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel die SPD sehen in der Regierung und sie kam halt halt den Russen immer so weit entgegen mit den Pipeline-Deals und mit anderen Sachen. Und Schröder hieß es, war dann halt auch nicht so happy mit hier mit der deutschen Spionage und Spionageabwehr. Jetzt Innenministerin Faeser. Sagt dem Verfassungsschutz irgendwie laut Fokus, die sollen Rechtsextremisten jagen, keine Russenagenten. Ja, das sieht zwar alles so aus, als würde es in eine gewisse Richtung tendieren, aber ich würde dringend hier darauf pochen, ja, also viele Teile der SPD sind wahrscheinlich total unterwandert von Britannien und Amerika seit ewigen Zeiten. Ja, und wenn man eben so linke Leute an der Hand hat, kann man damit halt eben eine bestimmte Politik auch machen, muss sich halt immer wieder abwechseln und man kann eben dann auch praktisch schon einige Leute hier in Russland täuschen, natürlich nicht bis in die allerhöchsten Ebenen, weil die wissen ja, dass es eher ein Kartell der Supermächte ist, aber alles, was jetzt unter der absoluten Oberliga ist, ja, die muss man natürlich dann täuschen. Ja, und vielleicht war das eben auch einer der Faktoren, die halt dann, also die SPD und das Verhalten der SPD war vielleicht einer der Faktoren, der zur Entscheidung führte, der Russen halt eben die Ukraine zu überfallen, weil man sich dachte, da kommt keine richtige Gegenwehr aus Deutschland, ja, und aus anderen Ländern. Also sowas lässt sich auch für Täuschungsmanöver einsetzen natürlich. Und jetzt haben wir das gesehen hier. Die Nachrichtenagentur Reuters setzte die deutsche Bundesregierung unter Druck mit einem Investigativbericht über Influencer, also pro-russische Influencer, die teils sogar eine Vergangenheit haben beim russischen Geheimdienst. Also halt lause komische Russen hier, ja, Luftwaffe-Offizier, ehemaliger, der sich einen deutschen Namen gegeben hat und netzwerkt und fliegt in der Gegend rum und so. Eine weitere Person ist ein leitender Angestellter eines Berliner Bauunternehmens, der früher Offizier des russischen Militärgeheimdienstes war. Zwei der genannten Aktivisten luden Gleichgesinnte nach Düsseldorf ein, zu einem Bankettsaal mit Fahnen des tschetschenischen Führers und Putin-Loyalisten Ramzan Kadyrov. Bei den deutschen Kommunisten agitierte der Enkel eines sowjetischen Kriegshelden und Mitglieds des Zentralkomitees gegen Kiew. Oh, liebe Zeit. Also das heißt, die deutsche Bundesregierung bekam dann von der Nachrichtenagentur Reuters einen detaillierten Fragekatalog vorgelegt, es gab aber nur ausweichende Antworten. Ja, das heißt, man macht da so ein bisschen subtil Druck, also wenn selbst die Reporter sowas aufdecken können, ja, wie gut kann dann die deutschen Dienste da irgendwie halt hier was reißen, aber wir haben ja gesehen, es gab jetzt anscheinend einen Maulwurf beim BND und aktuell einer der wichtigsten ehemaligen CIA-Leute spricht im Fokus darüber, dass halt der BND irgendwie ein Totalausfall sei, in mancher Hinsicht. Und dass, dass niemand mehr international groß mit dem BND zusammenarbeiten will, weil die Informationen halt dann sowieso bei den Russen landen. Aber wenn halt eben dann die amerikanischen Dienste und britischen Dienste hier halt sehr aktiv sind in Deutschland, dann übernehmen die halt die wichtigen Aufgaben. Haben das jetzt auch gesehen mit diesem angeblichen Rizin-Anschlag, der geplant war in Deutschland von Islamisten. Irgendwie das FBI, das amerikanische FBI, gab irgendwie dann einen Hinweis auf das. Also ständig bei irgendwelchen Terrorermittlungen heißt es dann, ja, ein ausländischer Geheimdienst gab den entscheidenden Tipp an die deutschen Behörden und so. Ja, das ist leider so üblich. Hier die SPD im Zusammenhang mit der Ukraine. Also es kann sich so, es heißt jetzt halt, Panzer werden geliefert, werden jetzt doch endlich geliefert, dann vielleicht sogar Kampfpanzer von Typ Leopard und so. Und man habe halt lange gezögert, das wird jetzt halt eben im Nachhinein entschuldigt, man wollte halt nicht so groß eskalieren, man hat irgendwie gehofft und so. Und jetzt, weil die Russen 500.000 neue Leute rekrutieren, also Russland will anscheinend wirklich 500.000 weitere Soldaten da reinschicken, jetzt kommen halt dann die Panzer. Und es kann sein, dass halt eben dann dieses Zögern von Scholz und von anderen, es kann sein, dass einfach dieser zögernde komische Kurs lange Zeit, dass das einfach hier der militanteste Kurs von allen war. Ja, das heißt, weil nur wenn du die Russen halt irgendwie in Sicherheit gewogen hast, nur dann versuchen die Russen halt hier so eine große Nummer in der Ukraine. Ja, und dann, wenn halt nicht gleich so eine Gegenwehr kommt aus Europa, dann machen die Russen halt weiter und weiter. Und je mehr die Russen sich da involvieren, umso größer sind dann die potenziellen russischen Verluste. Ja, es wurde ja schon halt geschätzt, die Amerikaner stecken 40 Milliarden im Jahr in die Ukraine in den Krieg. Und für diese 40 Milliarden kann man dann halt bis zu 200 Milliarden an russischen Kapazitäten zerstören. Also es nützt halt auf eine gewisse Weise hier den Amerikanern, ja, hier. Wenn wir es zu tun haben mit einem Kartell der Supermächte, dann können die natürlich dann diesen Konflikt immer weiter hochtreiben und mit dem Konflikt alle anstellen, was sie wollen, die drei Supermächte. Und es wirkt halt im Nachhinein alles so organisch. Ja, wir haben das gemacht, weil, und das war alles so, und wir konnten ja nicht anders. Und es wirkt halt im Nachhinein alles organisch und man kann es halt alles irgendwie zurecht erklären. Ja, und man erklärt halt, der Putin sei einfach größenwahnsinnig, Punkt aus, das sei die einzige Erklärung. Also wurde so lange gewartet, bis die Russen sich abgestrampelt und leer gefeuert hatten. Und jetzt kommen dann die Panzer. War die Kriegsmüdigkeit der SPD nur vorgetäuscht? Ja, war das so halt koordiniert? Die SPDler schnallen vielleicht gar nicht, was da letztendlich die große Strategie war. Ja, die SPDler orientieren sich vielleicht an dem, was die Amerikaner machen und trauen vielleicht sogar den Democrats. Ja, und also irgendjemand hat da ein Drehbuch geschrieben anscheinend und das kann jetzt halt eben dann noch viel, viel krasser werden, wie wir es ja seit Jahren schon ankündigen eigentlich. Also das heißt, hier, die Russen mobilisieren 500.000 weitere Soldaten. 500.000 weitere Soldaten. Das ist schon einerseits ungewöhnlich. Ich meine, erstens hätte man gleich hier mindestens 500.000 Mann gebraucht, eigentlich mehr, um die Ukraine zu überfallen. Plus massive Luftwaffeneinsätze, eine funktionierende Logistik und so weiter. Aber jetzt, wo halt schon 200.000 Mann reingeschickt wurden, 100.000 davon sind tot, dann wurden jetzt im Herbst 300.000 weitere Mann rekrutiert und jetzt sollen nochmal 500.000 eingezogen werden. Das ist ein erstaunliches Risiko, was da gefahren wird von der russischen Seite, aus einer normalen Perspektive heraus betrachtet. Ja, wie viele Ressourcen will man aufgeben für ukrainisches Territorium? Ja, was gibt's da noch groß zu holen, wenn die meisten Menschen halt eben dann flüchten würden in die EU, wenn halt vor allem das qualifizierte ukrainische Personal aus der Industrie und Rüstungsindustrie, wenn die nach Europa fliehen, wenn halt einfach halt so viele russische Kapazitäten draufgehen, nur um halt mehr Boden zu haben, von dem man eh schon genug hat. Ja, was ist, wenn die wichtigen Industrieanlagen demontiert werden? hier bei hier in der Ukraine beim Rückzug oder wenn die zerstört werden. Das sind alles so Sachen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, wenn man da zu langsam ist, ja, wenn man es das erste Mal versaut, hier mit dem Überraschungsangriff und so, wenn man das hier so das erste Mal versaut, dann kannst du da nicht einfach nur hier so nachschieben, ja, und sagen, okay, jetzt fixen wir es halt beim zweiten Versuch, ja, oder vielleicht beim dritten Versuch. Das klappt so nicht. Ja, das ist das klappt so einfach nicht. Ja, so funktioniert das nicht. Und aus dieser Perspektive heraus müssen wir das jetzt eben halt einschätzen. Es soll eine große neue Offensive geben, aber was ist, wenn das halt eben nicht so klappt? Dann kommen die Chinesen. Ja, dann kommt mit Nordkorea. Dann kommt der nächste Kriegsschauplatz. Hier irgendwo. Kommt der nächste Kriegsschauplatz hier irgendwo in Asien. Das ist einfach diese Situation. Ja. Und aktuell werden ja viele im Iran hergestellte Drohnen verwendet für die Ukraine. Aber diese Iran-Drohnen bestehen halt hauptsächlich aus westlichen Bauteilen. Also vieles von Texas Instruments, ja, und vieles, das ist natürlich schwierig zu überwachen, ja, das heißt, die kann man halt sagen, ja, das wurde halt dann irgendwie gekauft und weiterverkauft und weiterverkauft, da kann jetzt Texas Instruments nicht dafür oder die amerikanischen Behörden, aber es ist dennoch eben super auffällig. Es ist unglaublich auffällig, was hier vor sich geht. Ja, und wie lange man den Russen halt hier entgegenkam. Die Amerikaner haben wirklich da alles dran gesetzt, um halt die chinesischen Kapazitäten aufzubauen, die russischen Kapazitäten aufzubauen. Und jetzt, wenn die Russen halt eben dann erstmal scheitern, in der Ukraine, dann drehen halt die Chinesen auf den Nordkoreaner und das hat eben dann auch Einfluss hier auf Europa. Ja, die chinesische neue Seidenstraße, diese ganzen Wege und Straßen und neue und Supply und Lager und so. Das heißt, der Arm Chinas reicht bis nach Europa. Ja, und die Nordkoreaner könnten teilweise auch hierher kommen. Also das ist alles so, das kann alles voll eskalieren. Und eigentlich könnten wir längst genügend Abschreckung haben, auch durch Deutschland. Ja, wenn man halt eine richtige Bundeswehr hätte und halt moderne Waffensysteme und Sachen, die funktionieren. Ja, man könnte halt einfach dann genügend Abschreckung bieten. Man könnte auch Support bieten für irgendwelche anderen Länder und so, dass sie sich da abschirmen. Aber man hat das ja alles so runtergefahren mit irgendwelchen Ausreden. Und wenn es dann halt das nächste Mal knallt, wirkt halt alles hier viel panischer, als es eigentlich sein muss. Ja, und dann kommt die Politik wieder mit mehr Sachen davon. Und das heißt nicht, dass das jetzt in Armageddon ausartet, in den großen Weltuntergang. Ja? Aber das ist schon eine super ernste Angelegenheit. Ich meine, wir haben andere Waffen als früher. Es gibt viel schnellere Möglichkeiten, hier Sachen zu zerstören und Leute umzubringen. Und und was wir jetzt eben auch gesehen haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, ist halt der Faktor Ausrüstung und Equipment. Es kommt nicht nur auf die Munition an, es kommt nicht nur auf die Panzer an und so. Einfach auch Sachen wie Uniformen, Socken, Winterjacken, Rucksäcke und. Ja, das kann man nicht einfach mal so aus dem Nichts heranzaubern. Die Russen merken das ja gerade. Die wollen jetzt hunderttausende Leute irgendwie rekrutieren und es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Das heißt, irgendwelche russischen Offiziere klauen aus den eigenen Depots Sachen, verkaufen es auf dem Schwarzmarkt und dann kaufen das Leute zurück und schicken das dann an ihre Angehörigen. Im Krieg. Hier per Feldpost. Ja, oder bevor die dann in den Krieg ziehen, kaufen Angehörige denen dann halt so eine Schutzweste oder einen Chestrig oder sowas. Das ist ein großer, großer Faktor und das ist eben auch so eine Sache, ja. Wenn jetzt die Amerikaner in richtigen Schwierigkeiten wären und die Amerikaner müssen jetzt halt ein paar Millionen Leute aufstellen, dann können die Amerikaner das. Ja, das heißt, die haben ja irgendwie, was war es, 250 Millionen moderne Schusswaffen im Privatbesitz? Das heißt, da hättest du ja, weiß ich, zig Waffen für eine Person im Durchschnitt, ja, und halt unglaublich viel Munition im Privatbesitz. Und die Ausrüstung von den Leuten, die Stiefel, die Chestrigs, die Plattenträger und so weiter und so fort. Auch Fahrzeuge, wenn es jetzt darum ging, irgendwie das Land zu verteidigen oder irgendwo anders hier aktiv zu werden, Millionen Pickup-Trucks und so, das ist alles da. Und die Leute können mit umgehen, die können schießen, die können das alles, ja. Und deswegen, das ist halt dieses amerikanische Milizsystem. Und bei uns wäre es halt eben dann auch eben normal gewesen, ja, wenn man halt eine Wehrpflicht beibehalten hätte und man hätte eben dann auch halt ein modernes Waffenrecht, ja. Das heißt, wenn du halt deine Tassen im Schrank hast und so und wenn du halt irgendwie verlässlich bist und so, ja, dann sollst du halt eben halbautomatische Waffen besitzen, mit denen auch trainieren, auch in einem Sicherheitskontext trainieren. Nicht nur auf Pappscheiben ballern, sondern vielleicht auch auf halt so Bewegungsschießen, Übungen machen und so. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, mit einem Milizgedanken. Ja, und ich meine, was ist es für ein Schwachsinn, wenn Leute vom Staat eingezogen werden zur Wehrpflicht und dann dürfen sie irgendwie mit Waffen hantieren, aber sobald sie irgendwie nicht dann mehr für den Staat arbeiten, dann auf einmal sind sie dann nur die dummen Bürger, denen man nicht vertrauen kann. Das funktioniert doch nicht. Also Ausrüstung ist so ein wichtiger Faktor und da wäre es halt eben dann jetzt auch wichtig gewesen, da hier, dass die Deutschen halt eben gut ausgestattet sind für alle möglichen Fälle. Ja, auch die Blackouts, das muss jetzt nicht das Weltende sein, das muss jetzt nicht Armageddon sein, aber wenn man halt bestimmte Dinge nicht hat, das ist super, super blöd. Und selbst wenn jetzt die Politik sich öffentlich äußern würde, pro Zivilschutz, pro dies, pro jenes, ja, wenn man jetzt halt hier die Leute richtig darauf aufmerksam machen würde, dann würden Leute kaufen wollen, aber das Warenangebot kommt nicht hinterher. Das Warenangebot entspricht der normalen Nachfrage. Das heißt, eigentlich die Hauptkunden für so Ausrüstungssachen, das sind Regierungen. Streitkräfte kaufen Stiefel, Streitkräfte brauchen halt diese Langzeitlebensmittel, Wasserfilter und so. Und das, was dann am zivilen Markt landet, das ist halt, ja, ein bisschen für die Bergsteiger und so, das sind schon ein paar mehr Leute, aber ansonsten, das ist wirklich für den Zivilmarkt absolut begrenzt. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Land für 100.000 Soldaten 100 Mahlzeiten pro Nase ordert, sind es 10 Millionen Mahlzeiten. Der gewöhnliche zivile Markt muss hinten anstehen und Monate warten. Dann sind Spezialmaschinen für die Herstellung und für die Verpackung notwendig von solchen Langzeitlebensmitteln. Es kam auch schon vor, dass bei einem Dauerbetrieb so eine Maschine schlapp macht und somit die Produktion ins Stocken gerät. Spezialmaschine wiederum braucht spezielle Teile und Techniker und um diese Teile herzustellen, braucht es auch wieder Maschinen und Techniker. Also da ist ein riesen Tross notwendig, um halt gute Produkte herzustellen. Also dann haben wir gesehen, von manchen Stromgeneratoren europäischer Hersteller sind aktuell halt wenige Stückzahlen kurzfristig verfügbar. Je mehr Bauteile aus unterschiedlichen Ländern stammen, umso mehr Verzögerungen gibt es. Jedes Teil muss in einem Metallcontainer nach Deutschland geschippert werden über den Ozean. Manche Lieferzeiten haben sich verdoppelt, an manchen Terminals an deutschen Hafen ist Megastau. Ja. Yeah. Und wenn dann mal ein Artikel bei uns im Recenter Shop von 511 Tactical oder eine Artikelvariante nicht verfügbar ist, liegt das daran, dass der Fokus der Marke auf den USA liegt und auch auf Regierungskunden. Das europäische Zentrallager in Schweden hat von den ein oder anderen Artikel vielleicht 200 Stück, vom nächsten vielleicht 70 oder 50. Und von diesem Zentrallager werden alle europäischen Händler beliefert. Wir haben da Videos gesehen von russischen Army Stores, wo halt dann Sachen verkauft werden. Das sind Mechanics-Handschuhe und solche Sachen. Westliche Produkte. Ja, manchen Kunden ist dann irgendwie 511 Tactical nicht exklusiv genug, sondern sie möchten lieber eine ganz obskure Marke, die es vielleicht noch nicht mal schafft, den US-Markt zuverlässig zu bedienen. Dann Wasserfilter von Katadyn sind weltweit im Einsatz, auch bei Streitkräften. Ja, und kommen dann Großaufträge von Regierungen, schaut der normale Markt in die Röhre. Die Bundeswehr machte es lange Zeit so kompliziert, neue Gegenstände anzuschaffen, das hat immer Jahre gedauert, selbst irgendwelche Blechschilder und so. Und jetzt wurde gelockert, dass Soldaten sich bei ganz normalen Händlern eindecken können. Jetzt stellen wir sich vor, zehntausende Soldaten wollen plötzlich Stiefel, Plattenträger, Chestrigs. Der Markt für Normalbürger wäre ausgetrocknet. Ja, und jetzt die Ukraine mobilisierte hunderttausende zusätzliche Truppen, die alle ausgestattet werden müssen, von Stiefeln über Hemden, Parkas bis hin zu taktischen Systemen. US-Militär hat zehntausende Kleidungsstücke geliefert an ukrainische Truppen. Dann von der deutschen Regierung kamen 116.000 Winterjacken. Wo hat man die so schnell herbekommen? 80.000 Winterhosen, 240.000 Wintermützen, 400.000 vorverpackte militärische Mahlzeiten. Ja, plötzlich ist es dann halt doch da, ne, wenn die Regierungen da kommen. Also das ist auch so eine Sache, ja. Das heißt, kaufen Sie lieber früher als später, kaufen Sie lieber halt ein bisschen mehr. Das macht absolut Sinn, ja, bevor Sie dann irgendwann Schlange stehen oder es halt einfach so da nichts mehr gibt, ja. Und das Angebot kommt überhaupt nicht hinterher. Dann, hier, ganz wichtige Story. Einschätzungen beider US-Parteien, Versagen der Geheimdienste und Politik bei Covid. Also, die beiden amerikanischen Parteien veröffentlichten fast zeitgleich Mitte Dezember Berichte darüber, wie es versäumt wurde, durch geheimdienstliche Arbeit halt die Covid-Pandemie zu ergründen, die Ursprünge und halt eben auch Frühwarnungen konkret konsequent zu befolgen. Ja, jetzt attackieren sich natürlich Democrats und Republicans gegenseitig. Und man verlagert die Schuldfrage halt so ein bisschen in die nebulöse Sphäre der Spionage. Republikanische Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses behaupten, dass es Hinweise darauf gebe, dass Covid-19 mit Chinas Forschungsprogramm für biologische Waffen in Verbindung stand und während eines Vorfalls im Wuhan-Institut auf die allgemeine menschliche Bevölkerung überschwappte. Well, diese Möglichkeit bestand natürlich jederzeit. Viele Einrichtungen der Chinesen, die offiziell als zivil gelten, gehören eigentlich zu dem militärischen Komplex. Das ist aber auch im Westen so. Und man hatte den Chinesen geholfen, diesen Komplex aufzubauen. Ja, also so einfach ist das halt eben dann nicht. Aber was für Hinweise gibt es? Was wissen die Geheimdienste konkret? Dürfen wir das erfahren? Dann, demokratische Ermittler des Geheimdienstausschusses haben behauptet, dass US-Geheimdienste möglicherweise eine entscheidende Gelegenheit verpasst haben, nützliche Informationen über die Ursprünge der Covid-19-Pandemie zu sammeln. Also fast zeitgleich veröffentlichen die diese Berichte. Es heißt, die erste Warnung, die die Geheimdienstgemeinschaft der Trump-Administration anbot, kam von einer wenig bekannten Einheit des Verteidigungsgeheimdienstes in Fort Detrick, Maryland, also Biowaffen, die im Dezember 2019 eine Open-Source-Warnung vor einer nicht diagnostizierten Lungenentzündung in China veröffentlichte und sie als mögliche Pandemiewarnung bezeichnete. Bis Ende Januar hatte das Büro des nationalen Geheimdienstdirektors ein Memo rausgegeben, in dem die Geheimdienste angewiesen wurden, mehr Ressourcen für das Sammeln von Informationen über die aufkeimende Krise einzusetzen, nannte sie das größte Geheimdienstunternehmen in Ostasien. Begannen halt mehr Warnungen und so. Am 24. Januar warnte dieselbe DIA-Einheit, dass die Wahrscheinlichkeit einer globalen Pandemie ernst sei. Präsident Trump erhielt ein formelles Briefing über das Virus am Tag zuvor, ein weiteres am 28. Januar. Laut einem Zeugen, der mit dem Komitee über das Briefing vom 28. Januar sprach, hatte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger die Fassung verloren, als er über die Schwere der Krankheit sprach und versuchte, den Präsidenten und die Versammelten davon zu überzeugen, dass das wirklich eine große Sache sein wird. Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, also Militär, erhielt am 29. Januar 2020 in einem Geheimdienstbriefing eine Warnung vor dem Virus. Am nächsten Tag begann die CIA mit der Erstellung sogenannter Executive Updates zum Virus. Dennoch behaupten demokratische Ermittler, dass das Weiße Haus die Öffentlichkeit trotz des Trommelwirbels von Warnungen der Geheimdienste nicht effektiv über das Risiko des Virus informiert hat. Trumps Rhetorik weicht auffällig von den Schlussfolgerungen der Geheimdienste Ende Januar ab, sagten sie und demonstriere eine Exekutive, die informiert war, aber das amerikanische Volk nicht warnte. Republicans und Democrats bekämpfen sich nicht wirklich, vor allem nicht ganz weit oben. Ja. Aber wir haben jetzt halt ein größeres, vollständigeres Lagebild. Also wurden die Gelegenheiten nicht genutzt. In der Öffentlichkeit, eigentlich hätte man klarstellen müssen, das Ding ist wahrscheinlich ernst, wir implementieren jetzt schon mal Maßnahmen, ja, und hoffen dann auf das Beste. Und es war vollkommen klar, dass irgendwann eine Pandemie passieren wird. Es sieht aber so aus, als hätten die Chinesen halt einfach dann in der WHO und anderswo immer mehr an Macht dazu gewonnen in den letzten Jahren. Anstatt, dass man die Ressourcen einsetzt, um mehr Biosicherheit bereitzustellen, hat man mehr Ressourcen eingesetzt, um halt ein Desaster zu vertuschen, wenn das Desaster dann auftritt. Und das sind einfach Sachen dabei, die unglaublich auffällig sind. Ja, also eines der wichtigsten Frühwarnsysteme wurde wenige Monate vor der Pandemie abgeschaltet. Das Global Public Health Intelligence Network. Sitz in Kanada, analysiert Daten aus der ganzen Welt. Also halt Computeralgorithmen, medizinische Experten und so. Die WHO lobte die Organisation als die Grundlage des globalen Pandemie-Frühwarnsystems. Eine Untersuchung von The Globe and Mail ergab, dass das GPHIN ausgerechnet im Mai 2019 ohne vernünftigen Grund im Prinzip abgeschaltet wurde, also wenige Monate vor dem Auftreten von COVID-19 im chinesischen Wuhan. Dieses Frühwarnsystem hätte äußerst wertvolle Informationen beschaffen können, um Rückschlüsse zu erleichtern auf den Ursprung der Krankheiten und die Reaktion der Chinesen. Also es gab viel Lob in der Vergangenheit für dieses Frühwarnsystem bei H1N1, MERS, Ebola. Russland beschuldigte, es gab viel Lob, aber angeblich aus Kostengründen und bürokratischen Veränderungen wurden den Analysten von GPHIN andere Aufgaben zugewiesen. Warnungen über internationale Gesundheitsgefahren auszugeben erforderte nun die besondere Zustimmung hochrangiger Regierungsbeamter. Solche Zustimmungen wurden aber nicht erteilt. Erfahrene Wissenschaftler sagen, dass wichtige Informationen, die in den ersten Wochen des Covid-Ausbruchs gesammelt wurden, nie weiter nach oben in die Befehlskette in Ottawa gelangten. Also das heißt, jeden Tag durchsuchten die Algorithmen von GPHIN mehr als 7000 Datenpunkte aus der ganzen Welt, von Nachrichtenberichten in einer Vielzahl von Sprachen bis hin zu geheimnisvollen medizinischen Daten auf der Suche nach ungewöhnlichen Mustern. Das heißt, 5 bis 10 Fälle pro Tag, auffällige Sachen hatte man rausgefiltert und darauf konzentrieren sich dann die Analysten. 1998 stellten GPHIN-Analysten beispielsweise fest, dass ein Pharmaunternehmen in China ohne ersichtlichen Grund enorm hohe Verkäufe antiviraler Medikamente in einer bestimmten Region meldete. Als man weitere Nachforschungen anstellte, fand man heraus, dass China mit einem tödlichen Ausbruch zu kämpfen hatte, SARS. Und dann kam eben Covid. Und Marjorie Pollack, eine erfahrene Epidemiologin, die hörte dann über eine Kontaktperson in Taiwan, hörte eben, da ist was im Busch. Da ist Chat, ja, Chatter, und da ist irgendwas Neues. Und als dann diese GPHIN-Analysten ihre ersten internen Berichte einreichten, wurden sie innerhalb der Abteilung ausgebremst. Ihnen wurde gesagt, dass ihre Bemühungen auf offiziellen Erklärungen, also sie sollen einfach nur das sagen, was die chinesische Regierung vorgibt und was die WHO vorgibt. Andere Informationsquellen seien nur Gerüchte. Sie wollten, dass halt die Berichte nur auf offizielle Informationen beschränkt sind. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Man hat ein funktionierendes, hochgelobtes Frühwarnsystem. Es macht genau das, was es soll. Es warnt sofort, ey, da reden chinesische Ärzte von einer neuen Seuche. Das scheint was Großes zu sein. Ja? Aber genau dann, wenn es am wichtigsten ist, wird dieses Frühwarnsystem eben zurückgepfiffen. Und das ist das einzige Frühwarnsystem. Hier, George W. Bush. Hier stellte ein neues Frühwarnsystem vor. Das RODS, Real-Time Outbreak Disease Surveillance. Also wenn irgendwo auf der Welt irgendwas Seltsames passiert im medizinischen Zusammenhang, ja, dann schlägt das System Alarm. Ja, also wie ist das alles zu erklären? Ja, vieles liegt da einfach noch im Dunkeln. Vieles liegt einfach nur im Dunkeln und seltsamerweise hat man dann halt diese Pandemie, seltsamerweise hat man dann kaum reagiert auf die Pandemie in Amerika und hat sie dann auch noch politisiert. Also als dann schon klar war, der Virus ist ernst, dann hieß es halt, nee, der Virus, also von einigen Republicans, der Virus sei nicht so ernst. Das sei irgendeine linke Verschwörung, da Pandemie-Maßnahmen zu machen. Aber selbst die Republicans pushten massiv für die Entwicklung der Impfstoffe. Und ließen da nichts anbrennen. Auch die ganzen Sicherheitsbehörden sind natürlich alle durch und durch sehr, sehr konservativ auch besetzt. Ja. Also es ist immer ein Unterschied zwischen dem, was halt in der Öffentlichkeit so rumgereicht wird an Gelaber und das, was halt tatsächlich los ist. Das sind immer ganz, ganz große Unterschiede. Also dann weitere Nachrichten hier. CIA-Experte und Ex-Agent John Cypher. Er ist wirklich Cypher. Erklärt im Fokus, dass Deutschland auf allen Ebenen infiltriert sei von den Russen. Er sagte, mit dem BND war eine Kooperation in Bezug auf russische Ziele einfach vollkommen wertlos. Aha. Das ist mal ein interessantes Statement hier. Und warum wird nicht gefordert von der Politik, dass sie einfach mal dass hier einfach mal wirklich das alles auf völlig neue Beine gestellt wird. Warum ist der BND so winzig? Warum ist der Verfassungsschutz so winzig? Warum dürfen wir keine richtige Spionage haben? Dann gibt es hier Prognosen, ja, ob sich die Russen halt diesen Krieg leisten können. Also vor dem Krieg hieß es noch, die russische Wirtschaft wird um 4% wachsen. Stattdessen ist sie in demselben Zeitraum dann um 6% zurückgegangen. Also insgesamt eigentlich 10% Schaden. Und so, also manche, es gab jetzt nicht diese Bankenkrise in Russland, aber es hat halt schon einige Schäden ausgelöst. Und wenn die jetzt nochmal ein Jahr lang weiter Krieg führen, das wird halt schon ziemlich übel in Russland. Aber wahrscheinlich kommen dann eh die Chinesen zur Rettung. Dann Gesetzentwurf aus dem Innenministerium zum Waffenrecht. Also man geht da mit der Maximalforderung rein. Verbot halbautomatischer Waffen für Privatleute, Schreckschusspistolen, Armbrüste nur mit Waffenbesitzkarte. Ärztliches oder psychologisches Zeugnis für neue Waffenbesitzer, auch ab 25 Jahren Alter. Also der Schießsport würde komplett verkümmern, 1,5 Millionen Bürger würden teilweise enteignet werden und die Bevölkerung würde generell den Umgang mit Waffen verlernen. Ja, also diese Reichsbürger-Razzia soll jetzt halt irgendwie dann der Anlass sein, aber ich meine, gleichzeitig haben wir ja diese riesige russische Bedrohung und kaum einer hier kann mit der Waffe umgehen in Deutschland. Ich meine, das haut doch irgendwo nicht hin. Ja, ich meine, was ist jetzt die größere Bedrohung? Ein paar verrückte Reichsbürger oder halt Russland? Ja. Also, dann gibt es hier im Gespräch die sogenannte Korea-Option für die Ukraine. Also man teilt das Land einfach. Ob es zu so einer Einigung kommt, was ja eigentlich meistens immer die Einigung ist in der Vergangenheit bei diesen Stellvertreterkonflikten, kann so hinauslaufen, aber selbst dann wäre der Konflikt nicht wirklich vorbei. Das heißt, die Russen würden halt dann versuchen, einen nächsten Vorstoß halt eben dann vorzubereiten. Also dann Update zu dem BND-Maulwurf. Er habe britische Geheimdienstinformationen über den Krieg in der Ukraine an Russland weitergegeben. Erich Schmidt-Ehenbohm, Experte über den BND, sprach gegenüber dem Sunday Telegraph. Das heißt, der britische Geheimdienst sei sehr empört und wird wahrscheinlich nicht unbedingt mehr Informationen teilen mit dem BND. Dann die Schätzungen hier von Ben Barry, Senior Fellow, International Institute for Strategic Studies. Er meint, die Ukraine könnte durchaus den Krieg gewinnen, wenn die Militärtechnik halt einfach da ist. Das heißt, ein paar hundert Schützenpanzer, ein paar hundert Haubitzen und damit wäre es eigentlich schon machbar. Das heißt, irgendjemand hat da ein Drehbuch für den Ukraine-Konflikt und das darf keiner kennen. Ja? Hätte man von Anfang an genügend Abschreckung gehabt, auch von der politischen Seite aus, dann hätten die Russen das vielleicht nie so versucht. Ja, also manche sagen jetzt, die Polen hatten ja eigentlich alles schon richtig vorgeschlagen. Das heißt, wenn man auf die Polen gehört hätte, wären die Patriot-Systeme schon in der Ukraine. Es gäbe kein Nord Stream 2. Ukraine wäre schon in der Europäischen Union, in der NATO. Und die Russen hätten wahrscheinlich dann keinen Angriff gemacht. Tja, also irgendjemand wollte vielleicht die Pandemie, irgendjemand wollte vielleicht diesen Krieg. Hier aus gewissen Motiven. Ja, die Supermächte brauchen Drama, ansonsten können sie ihren Status, ihr Kartell nicht halten. Also, dann kommen wir noch zu Feedback von Zuhörern und Zuschauern. Leute kommentieren ja alles Mögliche hier. Hier, wir hatten viel Response eigentlich auf unser Video. Es war eigentlich ein älterer Ausschnitt, den wir gepostet hatten. Privatgeheimdienst der CDU. Also das heißt, als die SPD an der Macht war, hat die CDU gesagt, wir trauen den staatlichen Geheimdienst nicht mehr. Wir schaffen unseren eigenen privaten Geheimdienst mit Adligen wie Sein Wittgenstein und in Hessen und so. Und ich meine, ich arbeite gerade mehr und mehr auf zur SPD. Wir haben ja schon ein bisschen was davon gepostet. Also wie viele wichtige Leute in der SPD, ganz früh und auch die Vorläufer von der SPD, wie viele sehr so suspekt sind. Adlige Geheimdienste damals, adlige Geheimpolizei, infiltrierte linke Sphäre. Also das ist schon hier so Full Spectrum Dominance, was hier stattfindet. Und hier schreibt jemand, stark Alex, mehr davon, Mainstream-Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk schweigen viel zu dem Thema. Bei allem, was über das zu offensichtlich hinausgeht, bohr mal tiefer in diesen Limited. Limited Hangout. Ja, ich meine, es ist noch viel, viel mehr, was man da machen kann. Ich meine, es gibt so viele Figuren, die da gerade wichtig sind. Und je mehr man eben diese tatsächlichen Geheimnisse aufdröselt, umso mehr bringt man die Leute auch zusammen. Das heißt, man kann halt eben Leute eher wegbringen von halt so verklemmten politischen Ideen und so weiter. Man kann halt mehr mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich meine, es geht ja auch darum, die Leute zu spalten hier. Das ist unglaublich wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Und die CDU profiliert sich jetzt halt wieder so als konservativ und versucht halt hier so die Wähler wieder zurückzugewinnen, so teilweise. Und Pro-CDU-Medien kopieren das, was die Republicans machen in Amerika, ja, und ätzen gegen Covid-Maßnahmen und halt regen sich auch über solche Woke-Themen, aber die wichtigen Sachen liegen dann doch woanders. Hier fragt jemand, warum lagerte denn der Westen überhaupt seine Industrie und Know-how nach China aus, machte sich durch Import abhängig? Ist das eine Langzeitstrategie zur neuen Weltordnung? Naja, neue Weltordnung ist ein total leerer Begriff eigentlich. Das wurde ja in der amerikanischen Politik ein bisschen rumgereicht. Das sagt erstmal so nichts Konkretes aus. Manche betrachten den Begriff halt als das Synonym für halt die Vorstellungen, gewöhnlichen Vorstellungen aus den klassischen Verschwörungsmedien. Da habe ich ja ein komplettes Buch dazu veröffentlicht. Der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien. Also das Allermeiste im Verschwörungssektorbereich ist auch sehr, sehr irreführend. Und aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Naja, China, die konnten nicht mal zuverlässig Reis anbauen. Man brachte die Menschen da unter Kontrolle und diese sozialistische Kontrolle und man förderte China immer weiter und weiter, konnte damit das Wirtschaftswachstum im Westen abbremsen. Und man konnte halt eben dann Vorbereitungen treffen, weil diese Imperien denken langfristig, dass man halt dann in ein paar Jahrzehnten halt dann tatsächlich hier so Spannungen inszenieren kann. Also China bekam so viele Hilfen, das ist nicht mehr zu erklären mit, naja, Kapitalisten wollten Umsätze machen oder man wollte China als Gegengewicht aufbauen zu UdSSR, sondern China wurde komplett vereinnahmt durch die Russen. Ja, die chinesische Revolution war eigentlich eine russische Revolution. Das habe ich auch mal genauer aufgedröselt und das ist halt so die Realität. Ja, das heißt, man hatte da die russische Kontrolle über China. Die kommunistische Revolution in Russland wiederum, das war ja eigentlich das Werk von den großen Adelshäusern. Also Britannien und die russischen Zaren waren miteinander verwandt und letztendlich fürchtete man ein Auseinanderbrechen Russlands und deswegen gab es halt dann diese pseudolinke Revolution in Russland. Also man verteilte halt diese Ressourcen letztendlich und man hatte dann so ein Empire, wo niemand genau wissen durfte, wie groß das Empire eigentlich ist, wer zu wem wirklich dazugehört. Hier meinte jemand Folgendes, die kommunistische Langzeitstrategie beinhaltete den Shift von Russland nach China. Nach Glasnost und Perestroika wurden Gelder nach China umgeleitet. Kommunismus sollte über China kommen. Sowohl Rockefeller als auch sein Ziehsohn Kissinger sind Kommunisten. Die neue Weltordnung ist die kommunistische Idee. China wurde bewusst aufgebaut. Das klingt jetzt mehr so wie die typische Verschwörungssichtweise, also halt diese Birch Society-Linie. Kommunismus in der Praxis mit halt dem großen Staatsapparat und der Megapartei und so, das war einfach nur ein ganz normales Empire. Also das unterscheidet sich unwesentlich von halt anderen klassischen Imperien. Ja, ob das jetzt dann marxistisch-leninistischen Anstrich hat oder man das irgendwie anders nennt, das ist den Herrschern eigentlich vollkommen wurscht. Das ist vollkommen wurscht und ich weiß es auch nicht, es ist fragwürdig, wie stark Kissinger eingeweiht war oder Rockefeller. Ja, ob die halt auch nur ihre Aufgaben erledigen sollten. Weil die eigentlichen wichtigsten Familien gehen 1000 Jahre zurück, oder länger sogar, 1200 Jahre zurück, also Hochadelsfamilien, die das britische Empire dann richtig groß aufzogen später. Also das sind die eigentlichen Eliten, ja, das sind die ältesten Leute und jetzt nicht unbedingt so die Kissingers und die Rockefellers. Und es bringt halt eben nichts, sich jetzt halt dann einfach nur so auf diesen gewöhnlichen antikommunistischen, also auf diese gewöhnliche antikommunistische Schiene zu kommen und sich dann an rechte Eliten zu klammern. Ja, das ist genau dann läufst du in die Falle. Ja, das heißt, das machen ja Leute seit Jahrzehnten auch mit diesen Verschwörungsmedien. Rennen dann irgendwelchen Republicans wieder hinterher oder irgendwelchen rechten Milliardären hinterher und so und lassen sich von denen sponsern und so. Und teilweise ist man dann so krass antikommunistisch und abschreckend, dass es halt den Linken auch wieder nützt. Und man lässt sich dann halt rumziehen. Man lässt sich damit halt dann einfach wieder hier in beschäftigt halten. Ja. Also, das heißt, Vorsicht mit diesen gewöhnlichen Denkschienen. Ja, und Vorsicht, wenn dann halt irgendwie dann dir gesagt wird, das sind die Guten, an die musst du dich halten. Ja, ich meine, das gesamte amerikanische Establishment ist in solche Sachen verwickelt und da kann man nicht irgendwie auseinanderziehen, da das sind jetzt die Guten und wer Republican und alles wird gut. Also. Dann. Dann schreibt hier jemand, wer sagt, dass diese Netzwerke, also vom adligen Netzwerk, in Zukunft weiter der CDU treu bleiben? Rot-Grün scheint der Macht doch auch momentan ziemlich recht zu sein. Naja, das Fundament der Grünen, also es ist ein modernes Fundament der Grünen, die ganze Klimaforschung, das ist alles unter der Hand der Briten, in der Hand der Briten der Amerikaner. Die SPD, wie wir gesehen haben in der Sendung, die Vorläufer der SPD, das ist auch alles sehr, sehr stark infiltriert gewesen, unter Kontrolle gewesen. Also die können halt mit diesen Assets machen, was sie wollen. Und wer da gerade so ein bisschen halt mehr ins Rampenlicht gestellt wird, das ist eher nebensächlich. Dann irgendjemand regt sich hier auf, regt sich irgendwie auf über halt diese Nachforschungen. Also wenn jetzt halt um irgendeine Person geht, die Person war an einer bestimmten Universität und hatte dann bestimmte Förderer und hatte dann bestimmte Jobs später und so. Also man kann da nicht einen einzelnen Faktor rausnehmen und sagen, das sei jetzt irgendwie das Argument schlechthin, sondern das ist halt immer das ist einfach eine Untersuchung, so wie es jeder staatliche Geheimdienst, professionelle Geheimdienst auch machen würde. Ja, das heißt, du untersuchst halt die Person, die Familie der Person, wie die aufgewachsen ist, wo ist der zur Uni gegangen, ja, wo hat er später angeheuert, welche Förderer hatte der, welche Gönner hatte der, welche Kontakte, welche Richtungen tendiert der. Und da ergibt sich dann halt so langsam ein Bild. Ja, ich meine, große Imperien gibt es seit 10.000 Jahren, die haben relativ früh schon die Spionagekunst gelernt. Also würde ich das nicht unterschätzen. Ja, es ist zwar typisch für die ganzen politischen Schienen, dass man das unterschätzt. Ja, das heißt, die demokratischen Aufklärer sagen, ja, irgendwelche Aufklärer haben einfach den Adel, dann haben einfach so den Adel irgendwie entmachtet. Nö. Oder die Linken haben dann irgendwie die Adelsherrschaft beendet. Nicht wirklich. Ja. Das ist einfach so eine Methodik, die man drauf haben soll. Also man muss da schon wirklich, halt hier sich so eine Methodik antrainieren. Ansonsten sollte man sich da vielleicht eher zurückhalten. Einfach sich mal ein bisschen mehr bilden. Einfach mal bilden, bevor man sich da irgendwie beteiligt oder bevor man irgendwie Aktivismus macht. Ich meine, der meiste Aktivismus ist immer eine Mischung aus sehr schlechten Nachrichten, aber auch dann die ganz, ganz große Hoffnung. Das ist immer so gekoppelt. Ja, das heißt, die große, mega New World Order Weltverschwörung, aber wir haben natürlich dann die fix und fertige Revolution hier parat stehen mit den Republicans und Trump und so und es braucht nur noch einen Funken und so. Also das Spielchen macht man auch bei den Linken. Ich meine, das ist ja krass, wie man das mit der SPD so gemacht hat. Ja, dass die einen dann irgendwie so gesagt haben, ja, wir müssen mit den preußischen Behörden und so, wir müssen mit denen irgendwie auskommen und so und wir können da jetzt nicht alles hier umschmeißen und den großen Bürgerkrieg anzetteln. Und gleichzeitig wollte man diesen revolutionären Gedanken halt irgendwie dann weiterpflegen. Das heißt, die das Klientel bei der Stange halten, dass es halt dann wirklich irgendwie mal zu größeren Würfen kommt. Anstatt dass man halt immer nur so Kleinvieh macht, ja. Also, das war's mit der heutigen Sendung. Wir sind zurück im Laufe der Woche. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Wir haben unser Sortiment gründlich erweitert, umgekrempelt. Viele neue Artikel drin, Artikelvarianten drin, Sachen abgedatet, neue Stromgeneratoren, teilweise auch heizöltauglich. Schreiben Sie uns dafür einfach nochmal gesondert an. Schreiben Sie uns an shop@recenter.com oder rufen Sie uns an. Ich danke für das Zuhören, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.